Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, heute Claudia und Hendrik von The Jetlag bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Die beiden sind nämlich professionelle Filmemacher unter Wasser. Und wie das funktioniert und wie man das überhaupt wird, das klären wir heute. Herzlich willkommen, Claudia und Hendrik.
Hallo Caro, wir freuen uns, dass wir hier sind.
Hallo, hallo, hi.
Erzählt mal, wie seid ihr dazu gekommen, Filme zu machen unter Wasser?
Und das ist eine lange, lange Geschichte. Wir haben ja aber auch ein bisschen Zeit. Im Endeffekt waren wir schon immer im Fernsehen und im Filmbereich tätig. Also ich schon seit nach der Schule direkt beim Fernsehen angefangen, dann zum Theater gegangen, ein bisschen Regie gemacht und dann auch Kinofilme gemacht. Und immer waren wir immer Kameras dabei gehabt. Und als wir dann angefangen haben zu tauchen, haben wir gedacht, das ist ja wunderschön hier unten. Hier könnte man doch eine Kamera mitnehmen. Und das haben wir dann auch tatsächlich ziemlich schnell getan und haben die, muss man auch tatsächlich zugeben, die allererste Unterwasserkamera, die wir hatten, auch nach 30 Sekunden direkt geflutet. Das war, haben wir das schon mal aus dem Weg geräumt, toi, toi, toi. Und haben von dem Moment an eigentlich jedes Mal, wenn wir tauchen waren, eine Kamera mit dabei gehabt und haben ziemlich schnell festgestellt, dass es sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen unter Wasser gibt.
Das
Ja,
heißt, ihr
also
habt
bei mir
eigentlich
ist auch
zu
so.
zweit, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr zu zweit direkt angefangen dann mit dem Filme machen oder war das da noch separat?
Das war separat. Also wir haben beide, bevor wir uns kennengelernt haben, hatten wir schon einen Hintergrund in Medien, sage ich jetzt mal. Also Hendrik immer Film, Fernsehen, Kameras, Regie und ich habe eine Ausbildung als Mediendesigner und habe Filmwissenschaften in Berlin studiert. Und aber erst dann, als wir nach mehreren Jahren auch, die wir zusammen waren, dann unsere Leidenschaft fürs Tauchen entdeckt haben. Und dann auf die Idee gekommen sind, so, ey Mensch, lass das mal filmen, was wir da unter Wasser so erleben. Erst dann ist es eigentlich alles so zusammengekommen. Also da ist dann, haben sich dann alle Teile zusammengefügt und so ein bisschen den Weg dann geebnet dahin, wo wir heute sind.
Das heißt, ihr habt eigentlich so ein bisschen privat damit angefangen und dann wurde das aber irgendwann beruflich, oder?
Anfangs war es Tauchen Hobby, klar. Also so wie ja jeder anfängt, ne? So als aus Interesse. Wir hatten beide ein super großes Interesse am Meer. Ich wollte früher, ganz früher mal Meeresbiologie studieren. Hendrik wollte immer was mit Haien machen, hat sich nie ergeben, aber aufs Tauchen sind wir dann eben trotzdem gekommen und es hat uns halt auch sofort gepackt und nicht mehr wieder losgelassen. Und ja, nach eigentlich so 2, 3 Jahren haben wir das erste Mal dann gesagt, komm, lass uns mal ein paar Filmchen unter Wasser machen und das mal mitbringen, was wir so erleben auf unseren Reisen.
Ja, und dann ging die Geschichte eigentlich auch ganz schnell. Wir haben natürlich am Anfang haben wir auch gesagt, komm, wir filmen die Unterwasserwelt, wie schön sie ist und die Fische und die Korallen. Aber uns ist relativ schnell aufgefallen, dass man im Endeffekt für den Ozean ein sehr lautes Wort in die Welt bringen muss, weil doch viel im Argen am Schluss liegt. Und wir haben immer probiert, Helden zu finden und deren Geschichten zu erzählen, Leute zu finden, die einen Unterschied machen. Und da war unser erster Film über die BIROC-Technologie. Im Endeffekt künstliche Riffe haben wir einen Kurzfilm gemacht, der war so 7 Minuten lang. Und den haben wir dann einfach so aus Spaß an viele, viele internationale Filmfestivals geschickt und haben dann auch auf dem International Ocean Film Festival in San Francisco den Preis bekommen. Was war das noch für ein Preis?
Innovation Award?
Der
Ja.
Innovation Award.
Sehr
Und
geil.
das war wirklich, da haben wir das erste Mal auch gemerkt, dass das dann Feedback ist und dass dann Interesse ist an sowas und haben da dann eigentlich nicht mehr mit aufgehört. Ja.
Und es war wirklich so aus so einem Beweggrund heraus, also wir waren da im Urlaub. Wir haben diese künstlichen Riffe gesehen in Indonesien, in Gili Trawangan. Und fanden das so toll und konnten das irgendwie nicht verstehen, dass das zu Hause fast niemand kannte, dass da kaum jemand was von gehört hatte. Und da haben wir uns wirklich gedacht, so, wir haben Kameras, wir haben die Skills. Lass uns doch da nochmal hinfahren, lass uns so einen Riff bauen und lass uns das filmen und einen Kurzfilm darüber machen. Also es war so, das war so der Beweggrund. Und ja, offensichtlich haben wir irgendwie was richtig gemacht. Der Film war super erfolgreich. Die Leute haben den geliebt. Er hat viele, viele Preise danach, auch nach dem San Francisco Film Festival gewonnen. Und da sind wir dann so dabei geblieben.
Spannend, spannend. Und wie kam es dann dazu, dass ihr dann den Hobby, euer Hobby so richtig zum Beruf gemacht habt?
Wir sind dran geblieben. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man nicht aufgibt beim Filmemachen. Es sind lange, lange Projekte immer. Es dauert alles sehr lange. Man muss langen Atem mitbringen. Aber beim Tauchen ja auch. Das passt also gut zusammen. Wir haben mit diesen Festivals weitergemacht und haben weitere Filme im Endeffekt produziert, auf eigene Kappe auch viel, auch mit Hilfe aus der Tauchindustrie tatsächlich dann viel gemacht und sind auf diese Filmfestivals immer wieder gegangen. Und dabei ist einfach das europäische Fernsehen auf uns aufmerksam geworden und hat irgendwann einfach mal so, hier, wir brauchen Aufnahmen von einem Oktopus. Ihr seid doch eh immer unter Wasser, könnt ihr das mal machen? Und das haben wir dann gemacht, auf jeden Fall. Und das hat auch gefallen, scheinbar. Und dann kamen da immer mehr Aufträge in diese Richtung. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, seit 2, 3 Jahren, dass wir auch eigene Langfilme produzieren, beziehungsweise machen, herstellen. Und das ist dann von der Idee unter der Dusche bis hin zum blauen Teppich im Endeffekt. Ja.
Sehr cool, sehr cool. Also ich glaube, ihr lebt wirklich den Traum von vielen Tauchern da draußen, kann ich mir vorstellen. Erzählt mal, wie ist es denn, wenn ihr jetzt unter Wasser seid und eure Filme macht, wenn ihr die Filme produziert, da gibt es ja bestimmt richtige Herausforderungen, oder? Also da gibt es da bestimmt auch Probleme, worauf man achten muss. Wie ist es?
Also als erstes muss man sagen, das Gepäck verdoppelt sich oder verdreifacht sich direkt. Also alle Taucher, die jetzt sagen, das ist ja eine super Idee. Es kommt wesentlich mehr Gepäck dazu, wenn man das am Schluss professionell macht. Und dann unter Wasser, es kommt auch ein bisschen drauf an, was man im Endeffekt filmt. Wir haben jetzt in letzter Zeit oft relativ kleine Sachen gefilmt, also Dinge, wo man unter Wasser sich auch wirklich so ein Studio eingerichtet hat und dann auch wirklich lange, lange Zeit am Tier war und Zeit verbracht hat. Und das hat, das, da braucht man erstmal länger Luft und mehr Tanks und all das, um einfach mehr Zeit mit dem Tier zu verbringen und auch deren Verhalten ja auch zu sehen. Ne? Es geht uns jetzt nicht mehr darum, einfach nur zu zeigen, hier, guck mal, ist ein Frogfish, sondern wir wollen im Endeffekt dabei sein, was der den ganzen Tag macht und was ihn im Endeffekt da unten bewegt. Und daher muss man da wesentlich mehr Zeit mitbringen. Und dann, wenn man sein Tier gefunden hat, dann wird man da auch bleiben für mehrere Stunden und dann wieder reinspringen und hoffen, es ist noch da. Und wenn es wieder da ist, dann bleibt man da wieder mehrere Stunden. Und das ist also sehr, wie sagt man, sehr reduziert dann am Schluss dann auch. Aber man kriegt halt auch wirklich mal so die Gewohnheiten von so einem Fisch mit, was man beim Vorbeitauchen einfach, ach, gar nicht die Zeit für hätte, weil der Guide will weiter, die Gruppe möchte weiter. Bei uns langweilt sich der Guide dann immer eher irgendwann, der hockt dann hinter uns und Stunde 3 denkt er sich so, was ist jetzt so eigentlich Phase? Und dann aber natürlich das Schöne, dann zeigt man auf dem Boot, hier, guck mal, das haben wir gefilmt und dann verstehen die das auf einmal und dann, okay, wir gehen an die gleiche Stelle wieder. Ja.
Ja, und dann ist es halt natürlich auch so, ne, wir sind unter Wasser, wir sind in einem komplett fremden Medium, in dem jetzt Menschen eigentlich nicht so lange überleben können. Und damit muss man halt auch erstmal klarkommen. Also man muss erstmal ein richtig guter Taucher sein. Nur wenn ich wirklich meine Ausrüstung in- und auswendig kenne, wenn ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, ich weiß, wie jeder Handgriff irgendwie geht. Dann eigentlich erst, also wenn ich gar nicht mehr mit mir selber unter Wasser irgendwie zu tun habe, dann eigentlich kann ich mich erst so richtig drauf konzentrieren, Aufnahmen von Tieren zu machen. Das ist halt auch, also wirklich anstrengend, herausfordernd. Man muss ja alles im Kopf behalten, welche Bilder brauche ich, welche Einstellungen brauche ich. Und wenn ich dann noch irgendwie beschäftigt bin mit, oh Gott, die Maske flutet die ganze Zeit oder keine Ahnung, meine Buoyancy ist schlecht. Also dann schafft man das auch nicht, dass man gute Bilder bekommt. Und ganz davon abgesehen, dass man die Tiere verjagt. Und das ist halt, glaube ich, sowas, dass man so zwei Welten beherrschen muss. Einmal das Tauchen selber und dann natürlich auch noch die Kamera. Also man auch unter Wasser ist natürlich auch das ganze Handling von der Kamera ein bisschen anders als über Wasser. Es ist auch, also man muss auch die Kamera eigentlich blind kennen, in- und auswendig kennen, um da unter Wasser mit hantieren zu können und dann eben richtig schöne Bilder machen zu können von den Tieren. So das ist schon noch mal was anderes als an der Oberfläche, finde ich. Und so im Tauchteam kommt auch noch dazu als Herausforderung, man kann sich nicht absprechen, man kann sich unter Wasser nicht unterhalten. Wir können uns, also ich Wir sind mittlerweile, also wir sind ein super eingespieltes Team, aber sich irgendwie abzustimmen, so einfach mal zu sagen, so, oh, ich gehe jetzt noch mal auf die andere Seite und mach noch mal eine Totale und so, also das geht halt unter Wasser nicht so einfach. Wir haben, glaube ich, 100 Zeichen mehr als normale Buddy-Teams unter Wasser, um das irgendwie hinzukriegen, aber ja, das ist definitiv auch noch so ein Punkt.
Ja, hundertprozentig. Also ich glaube auch, was Hendrik gesagt hat, wenn ihr zum Beispiel so eine Aufnahme braucht, weil es ein Kunde anfragt von einem Oktopus beispielsweise, das heißt, ihr springt dann einfach ins Wasser an eine bestimmte Stelle, wo ihr denkt, okay, da ist bekannt, dass vielleicht dieser Fisch oder dieser Oktopus dann da häufig ist und dann wartet ihr und dann taucht ihr halt mal, oder wie? Kann ich mir
Das
das so
wäre so schön,
vorstellen.
wenn das genauso wäre.
Es ist total viel Recherche, ne? Also man, wenn wir genau wissen, was wir filmen sollen, und es ist teilweise halt sehr speziell, wir fliegen teilweise wirklich an Orte, wo es dann eine Art oder teilweise auch, wir hatten jetzt nur ein einzelnes Tier, eine Seekuh, einen Dugong, und dann reisen wir wirklich speziell, um dieses Tier, um diese Art zu filmen, dann auch an den Ort. Und da geht schon auch viel in die Vorbereitung, also wirklich auch viel lesen, auch viel, auch meeresbiologisch, also da freut sich dann mein Kind, also Claudia als Kind von früher freut sich, dass sie sich dann doch wieder mit Meeresbiologie beschäftigen kann, weil natürlich muss man sich auch mit den Tieren auskennen. Also ich muss wissen, klar, ich habe vielleicht vor Ort einen Guide, aber ich muss auch wissen, wo finde ich das Tier, wie gehe ich an das ran, welches Verhalten kann ich überhaupt erwarten zu filmen? So, also da ist viel Vorbereitung nötig.
Und dann spricht man natürlich auch mit den Locals, ne? Leute, die halt wirklich täglich da reinspringen, die wissen, wo wohnt der Oktopus, zum Beispiel der. Und dann geht man an die Orte hin. Und wir hatten das, wir haben für die wilden Philippinen ein Mimik-Oktopus stand auf der Drehliste. Und da war halt, haben alle gesagt, es ist gar nicht die Saison für die. Ne? Und wir haben einen Ort gefunden und die haben gesagt, doch, doch, wir haben die da. Und ich war schon so, ach, sagen die das nur so oder nicht? Und dann sind wir tatsächlich reingesprungen und der Guide hatte nach 10, 15 Minuten hatte er den gefunden und die nächsten 5 Tage gehörten dann dem Mimic Octopus und das war wirklich wunderbar. Das sind auch so Momente, wo man sagt, so High Five, weil das ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen der Pre-Production, dem Plan und dann wirklich vor Ort sein. Das ist an Land aber auch nicht anders. Man plant jetzt ein Werbefilm im Sonnenschein und es fängt an zu regnen morgens. Also man muss sehr, sehr flexibel sein und das auch unter Wasser, ne? Weil das kann natürlich auch sein, man sucht jetzt den Oktopus, aber es schwimmt dann halt jetzt der eine Fisch vorbei, der vielleicht auch noch im Drehplan steht und dann ist der gesamte Tagesplan dahin und man kümmert sich dann erstmal um den Fisch, den man vor sich hat. Also gerade auch zum Filmemachen ist, glaube ich, Flexibilität ist das A und O tatsächlich. Ja.
Okay, das heißt, ihr fliegt dann wirklich dahin, um dann zum Beispiel diesen einen Fisch abzudrehen oder wie auch immer. Was ist, wenn ihr auf der gesamten Reise den Fisch nicht seht? Oh Gott. Okay, ich merke schon Pain
Das sind
Point.
dann schreckliche Momente,
Ich
ja.
bin gerade überlegen, ob uns das schon mal passiert
Und
ist.
hat toll,
Eigentlich
toll,
hatten
toll,
wir
toll.
natürlich auch dank guter Vorbereitung immer ziemliches Glück. Ich meine, was wir jetzt nicht gesehen haben, wir waren in Philippinen gerade, wir waren in Tubatara und natürlich stand der Walhai auf der Wunschliste. Das hat nicht geklappt. Aber dafür hatten wir am letzten Tag einen Manta, der irgendwie viermal um uns rumgeschwommen ist, und dann ist es halt nicht der Walhai, aber dann muss man mit dem leben, was man kriegt. Und das ist halt auch, aber es ist auch das Schöne. Also es ist Dokumentarfilm, was wir machen. Es ist Tierfilm, es ist Naturfilm, und ein Glück wissen alle, also die Teams über uns, die Regie oder je nachdem, es kommt ja auch immer auf die Auftragslage an, wie so das Gefüge ist. Die Produktionsfirmen und die Sender, alle wissen, es ist Tierfilm. Und es gehen Dinge schief und manchmal ist eben nicht alles, wie man sich das wünscht, und manchmal sind die Tiere nicht da. Und das versucht man möglichst einzuplanen mit viel Zeit, sofern es das Budget erlaubt. Und wenn natürlich, umso länger man vor Ort hat, umso höher sind die Chancen, dass man Glück hat. Aber es ist ein Glück, immer dieser Realismus dabei. Es passiert, was passiert, und es ist dann auch meistens nicht so eine totale Katastrophe.
Wir sagen immer gerne nach Dreherfolg, ne? Also das Drehbuch ist sozusagen eine Wunschliste, die dann kommt und dann tut man wirklich auch viel dafür, das alles zu bekommen. Aber wenn es dann nicht klappt, dann hat man wahrscheinlich in der Zeit aber auch was anderes gefunden, was eventuell eine ganz andere Geschichte ist, aber auch wesentlich interessanter am Schluss, die sich vorher keiner ausdenken konnte, die man dann nur bekommen hat, weil man im Endeffekt vor Ort war. Und das ist so die kleine Magie dabei, die wir die ganze Zeit da reinstreuen, dann doch noch mehr draus zu machen, als man sich vorher gedacht hatte. Und Worst-Case-Szenario würde dann tatsächlich bedeuten, dass man dann einfach zu einem anderen Zeitpunkt nochmal hinfliegt und es nochmal probiert. Ja.
Ja.
Toi, toi, toi. Bis jetzt ist alles gut.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir hoffen, dass das auch hier auf Holz klopft, dass das auch so bleibt, ne? Sehr schön. Jetzt würde mich ja natürlich trotzdem auch interessieren, jetzt seid ihr natürlich schon viel rumgekommen und habt schon viel getaucht. Was ist denn eure Lieblingstauchgeschichte? Was könnt ihr mir erzählen? Was habt ihr erlebt?
Eine schwere, schwere Frage, weil wie alle, die diesen Podcast sehen und hören, ist jeder Tauchgang ist was Besonderes und du weißt ja nie, was passiert und es ist und auch wenn man wirklich dann auch im Kalten taucht und im Heißen taucht, dann sind die Geschichten ja auch so unterschiedlich, aber alles ist wunderbar. Aber wir hatten tatsächlich auf der vorletzten Drehreise ein echtes Highlight, im wahrsten Sinne des
Ja.
Wortes.
Wobei da muss man jetzt auch dazu sagen, also es war jetzt nicht speziell bei einem Tauchgang, aber ich glaube, es ist trotzdem eine Geschichte, die es wert ist zu erzählen. Und zwar, wir waren in einem der absoluten Traumziele für Taucher in Raja Ampat in Indonesien. Und also das ist wirklich wunderschön. Das ist, wenn du uns jetzt gefragt hättest, was ist unser Lieblingstauchgebiet, wäre das auf jeden Fall in den Top 3. Und das ist ein Meeresschutzgebiet, wunderschön. Und seit ein paar Jahren gibt es da ein richtig cooles Projekt zum Rewilding von Zebrahaien. Also die hat es da früher mal gegeben, dann wurden sie zu sehr gejagt, sind komplett verschwunden. Und jetzt gibt es da ein Projekt, das nennt sich ReShark. Die versuchen, die dort wieder anzusiedeln. Und das machen sie, indem sie Zebrahai-Eier von Partneraquarien bekommen und dort in Raja Ampat in einer eigens gebauten Nursery, das ist so eine Aufzuchtstation, werden diese Eier ausgebrütet und danach ziehen die um in so ein großes Becken im Meer. Und wenn sie dann groß genug sind, dass sie nicht mehr sofort irgendwie vom nächsten Grupper Zackenbarsch gefressen werden, dann werden die dort freigelassen. Und wirklich ein mega, mega tolles Projekt, eigentlich eins unserer liebsten Filmprojekte, das wir so in den letzten Jahren hatten. Und ja, wir kamen da an und willst du von da unten erzählen?
Kann ich gerne machen. Wir kamen da an und die hatten noch genau zwei Eier da. Und es ist eine sehr lange Reise nach Raja Ampat. Also haben wir am ersten Abend gesagt, wir kommen erstmal an und schauen uns morgen mal um, ne? Und wie es dann so ist. Zwei Eier hatten sie. Wir sind am nächsten Morgen aufgewacht und kriegen ein dickes Grinsen. Ja, gestern Nacht ist eins der Eier geschlüpft. Ne? Und ich sage, ja, natürlich. Na klar ist das geschlüpft. Und dann hatten wir, ich glaube, 5 Drehtage dort vor Ort. Und ich habe natürlich immer mit einem Auge auf dieses Ei geguckt und es hat sich auch immer bewegt so ein bisschen und es war spannend. Und irgendwann hat die Meeresbiologin angefangen, jede Nacht wach zu bleiben und alle 2 Stunden den Akku von ihrer GoPro zu wechseln, weil sie hundertprozentig der Meinung war, es muss jetzt eigentlich bald passieren. Und dann war der letzte Drehtag vorbei und das ist der Moment, wo ich die große Ehre habe, Drehschluss zu sagen, was bedeutet, lass die Kameras fallen, es ist fertig, wir haben alles gemacht. Und ich hatte das Wort Drehschluss im Mund und habe es runtergeschluckt und habe Claudia angeschaut und habe gesagt, Claudia, meinst du nicht, wir bleiben jetzt einfach mal die ganze Nacht hier mit der großen Kamera und gucken einfach mal, ob das jetzt passieren wird, ne? Gesagt, getan. Claudia fand es eine super Idee. Wir haben dann, ach, ganz romantisch, das ist auf so einem Steg, haben wir dann noch Decken geholt und Kissen geholt, weil man so dachte, man schläft auch noch zwischendurch. Und ja, alles, was, ich glaube, ich habe sogar mein Kindle mitgebracht, weil ich dachte, ich hätte noch Zeit zu lesen zwischendurch.
Wir haben uns richtig auf Nachtwache eingestellt bis zum nächsten
Ihr
Morgen.
wart
Ja.
richtig prepared.
Ja.
Komplett, vollkommen,
Voll,
vollkommen,
wie zum Camping.
ja.
Und dann haben wir uns daran gestellt ans Becken und haben ein bisschen übers Leben meditiert, während wir dieses Ei angestarrt haben. Und dann kam die Wissenschaftlerin an und hat den Akku nochmal gewechselt von der GoPro, ist umgedreht und weggegangen vom Becken. Und ich glaube, wir haben nachher nachgeschaut, 27 Sekunden später zeige ich Claudia was an der Kamera. Guck mal hier, wenn du den Knopf drückst, dann und tack! In dem Moment unter einer Sekunde ist dieser Hai vor unseren Augen geschlüpft und wir beiden nur auf die Kamera geguckt. Läuft sie? Ja, das rote Licht leuchtet. Ja. Und dann kam die Wissenschaftlerin zurück oder wir haben sie gerufen und dann ging absolut Kreischerei los. Das sind alles super engagierte Mädels und alle, wow! Und das war halt tatsächlich das erste Mal, dass die es geschafft haben, das zu filmen. Und das war dann wirklich ein ganz großer Moment, diesen Hai dann da aus dem Ei kommen zu sehen und dann seine ersten Schwimmbewegungen mitzuerleben. Das war definitiv ein absolut großes Highlight, ja.
Ja, wirklich. Also das war ein ganz, ganz besonderer Moment. Und ja, unser Plan, da die Nacht zu bleiben, war dann irgendwie so ein bisschen, ja, okay, was machen wir jetzt?
Geh mal
Aber
wieder heim.
wir haben dann noch ein bisschen natürlich gefeiert mit den Mädels, die sich auch total gefreut haben. Und ja, es war halt einfach nicht zu glauben, dass wir wirklich da in dem Moment dann das alles funktioniert hat. Das war wirklich
Wunderbar, ja.
super cool.
Aber es gibt natürlich so viele andere Momente, wo man sagen kann, deswegen macht man das. Also wir hatten in Timor-Leste haben wir auch vor 2 Jahren einen Film gedreht. Wachst du morgens auf, denkst dir, ja, ein schöner Tag, und am Nachmittag bist du im Wasser und hast 6 Pottwale vor dir, die 50 Minuten lang nicht wegschwimmen. Und dann denkst du dir, was ist denn hier los gerade? Und schwimmst da vor dieser Gruppe Pottwale und kriegst die absolute Wahnsinnsaufnahme, also das Auge in Close-up, und die gucken dich an und du guckst zurück. Und das sind Momente, die also werde ich in meinem Leben niemals vergessen. Aber es geht auch allein, wenn du beim Clownfisch bist und der Clownfisch fängt an, sein Gelege da zu verteidigen, und du kannst in den 1000 Eiern schon die Augen sehen. Es sind einfach so viele Geschichten, die so tief gehen am Schluss auch. Ja.
Ja, also ich glaube auch, es ist so, ich kann auch gar nicht eins rauspicken, weil es so viele besondere Momente sind und auch so viele Tierarten, die man jetzt auch nicht einfach mal so ständig irgendwie zu sehen bekommt. Das ist irgendwie so, das ist wirklich so großartig, dass wir diese Möglichkeit haben. Also, das ist wirklich die Gesamtheit der Erlebnisse, glaube ich, die man da so erwähnen muss.
Ja,
Ja.
inklusive Erlebnissen wie jeden Morgen um 3:30 aufstehen und immer da zu sein und ab zum Flieger und nicht ausgeschlafen. Und es ist full on die ganze Zeit, es hört nicht auf. Aber am Schluss macht es Spaß, wenn man dann tatsächlich im Kino sitzt oder mit der Familie vorm Fernseher, und die sehen sich das dann an und sind auch total hin und weg und geflasht und finden das super. Dann weiß man, was man geschafft hat, ne?
Ja, und ich glaube auch ein Punkt, der auch wirklich immer wichtig ist, der mich auch immer bewegt, ist, wenn wir Tiere filmen und die zeigen dann wirklich natürliches Verhalten. Also man merkt, die fühlen sich nicht gestört durch unsere Anwesenheit, die machen einfach weiter ihr Ding. Das ist sowas, was mich auch immer total bewegt. Also dieses harmonische Miteinander. Ich bin jetzt hier akzeptiert, toleriert, irgendwie als Gast, nicht als Störfaktor wahrgenommen. Das macht mich auch immer besonders glücklich, wenn uns das gelingt.
Ja, glaube ich. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, jetzt habt ihr erzählt, was ihr alles gesehen habt. Was wollt ihr denn noch unbedingt sehen?
Also für mich ganz oben auf der Liste sind Buckelwale. Ich
Okay.
möchte, ja, also Tonga, Buckelwale, oder es muss nicht Tonga sein, aber ich würde super, super gerne mal Buckelwale im Wasser sehen. Also wir haben sie schon vom Boot aus gesehen, aber mit denen im Wasser wäre wirklich noch mal so was auf der Liste.
Also ein Kappa auch ist sehr wahrlich bei uns tatsächlich, oder Narwal. Also Narwal würde ich, glaube ich, absolut durchdrehen, wenn ich noch kann, dann bei 2 Grad Wassertemperatur. Aber das wäre was, wenn man das noch mal sieht, der absolute Wahnsinn. Und was uns auch noch fehlt, Orcas natürlich haben wir noch nicht gehabt vor der Kamera. Das wäre auch noch mal was ganz Besonderes.
Nautilus.
Und ja, das will man sich ja gar nicht wünschen. Nautilus
Nautilus.
haben wir einmal um 15 Meter verpasst. Das wäre auch das Abgefahrenste überhaupt. Aber die Liste wird auch nicht kürzer, sondern eigentlich immer nur länger. Ja.
Aber so soll es ja sein, oder? Man soll ja seine Ziele vor Augen haben und
Genau, also wir haben noch lange nicht abgedreht. Ja.
nee.
Sehr schön. Okay, ich sehe schon. Ihr habt noch einiges vor. Ja, so soll es ja sein. So soll es ja sein. Okay. Wie ist denn das? Wie seht ihr das jetzt als Experten? immer mehr Taucher haben ja jetzt auch ihre eigenen Kameras dabei und machen ihre eigenen Aufnahmen und stellen diese Aufnahmen ins Netz, YouTube und so weiter. Was haltet ihr davon?
Erstmal ist das natürlich eine gute Sache, weil der Ozean so viele Augen braucht wie möglich. Also wir sind ja als Taucher tatsächlich wir sind die Augenzeugen. Wir sind in der ersten Reihe, wenn es um Umwelt geht, sind wir die, die das sehen. Und dass das dann gefilmt wird und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ist eine total wichtige Sache. Und da ist auch egal, was du für eine Kamera in der Hand hast. Hauptsache, du hast eine Kamera dabei, um das zu dokumentieren. Aber ich glaube, das ist das, was du jetzt sagen möchtest. Aber man hat halt auch eine große Verantwortung mit der Kamera da unten, weil man muss sich halt fragen, wie viele Leute müssen jetzt wirklich dieses Tier jetzt filmen und wofür ist das dann am Schluss? Wird das einfach nur bei dir auf der Festplatte bleiben, du zeigst das mal deiner Familie und das war's? Oder hast du, keine Ahnung, 100.000 Klicks im Internet und kannst dieses Verhalten oder dieses Tier dann da jetzt zeigen? Und ist es halt notwendig, dass du der 50. Taucher bist, der an diesem Tag mit seinen Riesenlampen oder Blitzen das Pygmy Seahorse hier fotografierst, was sowieso schon in jeglicher Form fotografiert oder gefilmt wurde? Also wir probieren da sehr vorsichtig zu sein, auch was die Umwelt angeht. Also Buoyancy ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. So nichts berühren ist auch bei uns natürlich das Allerwichtigste. Wir kommen da jetzt nicht an und rasieren da jetzt das halbe Riff weg, weil da muss das Licht stehen oder so, sondern das ist alles wirklich auf den Zentimeter austariert und wir probieren da sehr, wie sagt man, das ist das schöne Wort dafür, nicht invasiv zu sein. Ja.
Also es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, also zum einen möchte ich schon mal sagen, also stimme ich dir natürlich total zu. Kameras im Wasser, Augen im Wasser, die dokumentieren, was da passiert, auch welche Probleme da existieren oder welche Probleme die Meerestiere da haben. Das sind unglaublich inspirierende Geschichten und wichtige Bilder. So, das kann man auch wirklich nochmal wiederholen und betonen. Wir Taucher sind die Augenzeugen von dem, was im Meer passiert. Und wenn wir das dokumentieren können und es mitbringen und dann verbreiten, ist das definitiv gut. Die Frage ist halt immer, wie weit geht man für sein persönliches Vergnügen, um bestimmte Aufnahmen zu bekommen? Und es ist auch bei uns eine Frage, wo es jetzt noch um mehr geht als persönliches Vergnügen, wo auch teilweise natürlich Druck da ist. Spektakuläre Aufnahmen zu bekommen, ja, noch nie gefilmt, noch nie im Fernsehen gezeigt, ist immer so ein Ding, das immer irgendwie alle am liebsten haben wollen. Aber wie weit gehe ich dafür? Was tue ich dafür? Wie weit gefährde ich da unter Umständen auch das Tier, das ich filme? Ich glaube, wir haben da auch einfach schon zu viel Sachen gesehen von anderen Tauchern mit Kameras, denen es offensichtlich vollkommen egal war. Und also, dass wir da wirklich für uns eine Grenze ziehen. Also in dem Moment, wo ich merke, dass das Tier ist nicht mehr, das Tier fühlt sich nicht mehr wohl mit unserer Anwesenheit, das entfernt sich oder es zeigt einfach, verändert sein Verhalten zu dem, was es vorher gemacht hat. So, dann muss man einfach sagen, ja, okay, dann vielleicht nicht heute, dann probieren wir es später nochmal oder morgen oder wir lassen es einfach sein und wir haben es nicht bekommen, weil da Respekt vorzuhaben vor der Unterwasserwelt, ist uns einfach unglaublich wichtig. Es sind oft seltene Tiere, mit denen wir arbeiten, gefährdete Lebensräume. Da noch mehr Druck drauf auszuüben von unserer Seite aus, das ist einfach nicht vereinbar mit dem, wie wir so denken.
Und ich glaube auch, also es gibt ja schon einen Code of Conduct. Das ist ja schon innerhalb der Tauchausbildung implementiert, auf jeden Fall hier in Europa sehr stark, dass man, wie gesagt, nichts anfasst und Respekt davor hat. Weil der nächste Taucher möchte das ja auch noch sehen. Das ist ja so einfach gesagt. Aber so eine Koralle ist auch schnell kaputt gemacht und das dauert dann sehr lange, bis die wieder in so einem Zustand ist. Aber das sollte auch international ein ganz, ganz großes Thema sein, weil wir werden mehr Taucher, was auf der einen Seite eine gute Sache ist, wenn es richtig gemacht wird, mit dem Respekt der Natur gegenüber. Aber du, wir hatten schon Tauchgänge, da haben wir dann Taucher gesehen mit einer Riesenkamera und das teuerste auf dem Markt, ein Riesending. Und dann hat er das einfach neben sich auf eine Tischkoralle gestellt. Während der, ja, ich meine, es heißt Tischkoralle. Also, okay, ich meine, ich kann nachvollziehen, wie du auf die Idee kamst, aber warum tust du das, ne? Und dann lag der einfach daneben in dem Rest der Korallen und hat auf einen Hai gewartet am Schluss, ne? Und das war dann auch nicht nur einer, das war dann er mit seinen 20 Kumpels. Und die Guides die ja local sind, denen ja wirklich am Herz liegen sollte, dass sie das auch in einem Jahr noch machen können, sagen dazu nichts. Und das ist halt der falsche Weg. Es muss von dem Ausbilder und auch von der Tauchorganisation dann vor Ort auch kommen, die fotografierenden und filmenden Taucher in Schach zu halten und denen auch zu sagen, so hier so weit und nicht weiter. Ne? Und das ist was, was wir wirklich hoffen, was kommen wird. Und das wird sich dann wahrscheinlich an finanziellem Druck entscheiden. Mal gucken.
Also es ist bei uns auch wirklich ein Punkt, wenn wir recherchieren, wo gehen wir hin, wo tauchen wir, was sollen wir filmen und wie bekommen wir diese Aufnahmen, da schon auch zu gucken, welche Anbieter gibt es denn dafür, welche Guides gibt es da, wer sind die Experten. Und da schon auch ein bisschen zu gucken, okay, wer macht das verantwortungsbewusst? Wo sind die, die eben diesen Code of Conduct selber auch leben? Und das ist dann auch so für uns immer eine Entscheidung, ja, okay, das sind dann die Partner, mit denen wir arbeiten. Weil ja, leider sieht man halt echt oft, dass sich Taucher mit ihren, was du gerade beschrieben hast, ja, mit ihren Kameras total daneben ne benehmen, total. Sie erscheinen oft so ahnungslos, also gar nicht, sie wissen offensichtlich gar nicht, was sie da anrichten, liegen in Putzerstationen, in Korallenriffen und meinen, sie kriegen trotzdem die Aufnahmen von den Haien und die Fuchshaie, die zum Putzen da hinkommen, und verjagen aber eigentlich gerade die Fische, die das erledigen. Ja, das sind einfach so Erfahrungen, die sind einschneidend und für uns ist das nicht der Weg, wir machen das anders.
Und man kann auch noch mal sagen, lerne deine Kamera. Ja, also ist immer wenn ich jemanden sehe mit einer GoPro, der 20 cm Makroaufnahmen von einem Pygmy Seahorse machen will, denke ich immer, das kannst du wirklich schön, schön machen und gut, dass du dich an der Koralle festhältst. Aber das Foto wird halt auch einfach nichts werden, weil die GoPro ist dafür nicht gebaut und das Ding ist zu klein. Und dann, warum dieses Foto machen? Ja. Aber an sich bin ich natürlich. Muss ich auch wirklich nochmal zum Anfang zurückzukommen. Eine Kamera dabei haben ist eine coole Sache. Bei uns, wir sagen immer, wenn wir keine Kamera dabei haben, wird was absolut Krasses passieren. Das ist dann der Moment, wo der Oktopus auf dem Walhai irgendwie stepptanzt. Aber deswegen hab immer eine Kamera in der Tasche. Du weißt ja nie, was passiert. Und es gibt ja so viele Aufnahmen von weiße Haie von Musa Lembongan. Also ich meine, das kann einfach passieren und wenn du es nur erzählst und du hast kein Foto dabei, wird es dir keiner glauben. Ja.
Ganz genau, ganz genau. Sehr schön. Also wir fassen nochmal zusammen. Es ist gut, es ist schön, hab immer eine Kamera dabei, aber pass auf, schau, dass du die Tiere nicht störst, schau, dass du nichts kaputt machst, dass du nirgendwo drauf stellst auf irgendwelche Korallen oder so. Und schau einfach, dass du es genauso verlässt, wie du es vorgefunden hast. Ich
Ich
glaube.
sage da noch was zu, ja.
Ja,
Also
sag da doch
eine
was dazu.
Kamera ist heutzutage ist ja wirklich eine Macht, die man dabei hat. Dem Ozean geht es an vielen Stellen nicht gut. Da kann man einfach mal das Wort Plastik sagen. Und ich glaube, jeder, der taucht, weiß ganz genau, was ich meine. Das geht von der einen Plastiktüte, die freischwimmt, bis zur Plastiktüte im Riff oder bis zu 3 Meter Plastikwand, durch die man auftaucht, ja hin. Und ich sage seit ein paar Jahren auch zu Claudia, lass uns das filmen, lass uns da die Nase draufhalten, lass uns das einfangen und sei es nur am Bildrand, weil das ist die neue Realität, in der wir leben. Und das jetzt einfach wegzuräumen, damit wir schöne Bilder bekommen, entspricht nicht der Realität. Und wir machen ja Doku. Und Doku geht darum, zu dokumentieren, was ist los, was ist vor dir. Und deswegen sage ich auch, fang doch mal an, ästhetische Bilder von Müll im Ozean zu machen, weil das ist eine Realität. Und da sollten auch alle Taucher, Filmemacher auch wirklich nicht vor nur wegschrecken, weil davon gehören Fotos gemacht und diese Fotos gehören gezeigt, so schlimm wie das ist, aber das ist die einzige Möglichkeit, den Landmenschen zu zeigen, hier schmeißt das mal nicht auf den Strand
Ja.
oder schmeißt es nicht auf die Straße, weil das wird sowieso im Meer landen am Schluss, ne? Und das dann deswegen eine Kamera haben und auch die ungemütlichen Sachen fotografieren und filmen, denn dafür sind die kleinen Geräte da.
Ja, hundertprozentig. Ist das so ein Projekt, was ihr gerade macht?
Wir machen das eigentlich immer mit. Also dieses, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass wir als Taucher Augenzeugen dessen sind, was im Meer vor sich geht, dass wir sehen, was unter der Oberfläche passiert. Das leben wir natürlich auch selber. Also es trifft auf uns total zu. Und natürlich sieht man das immer und überall. Also Plastik ist immer, egal wo man ist, gegenwärtig. Aber auch so Sachen wie Korallenbleiche oder auch Netze, die sich da dann in der Unterwasserwelt verfangen haben und weiter töten. Das ist einfach, also in alles, ich glaube, wir haben fast alles schon gesehen, was im Argen ist im Ozean oder sehr, sehr vieles. Und natürlich dokumentieren wir das immer mit. Also auch wenn es nicht im Drehbuch steht und auch wenn es nicht der Grund ist, warum wir da sind. Aber das ist einfach unsere Pflicht und unsere Verantwortung, auch da die Kamera anzumachen und zu zeigen, so, ey, hier ist gerade Riesenkorallenbleiche, keiner weiß davon. So sieht das aus. Das ist die Realität. Das ist uns total wichtig. Und oft machen wir aus sowas dann auch Projekte.
Genau.
Ja.
Also selbst wenn wir merken, dass etwas wichtig ist und erzählt gehört, wichtig ist, der Welt zu erzählen, dann ist es auch egal, ob es dafür, dass wir dafür bezahlt werden oder nicht. Dann machen wir das und dafür haben wir das Internet auch im Endeffekt. Da machen wir kleine Filme und probieren das dann im Endeffekt zu zeigen und auch der Welt zu zeigen. Und das ist uns, also Umweltschutz ist eines der immer wiederkehrenden Themen bei uns. Und da schrecken wir auch nicht mehr vor zurück, tatsächlich.
Ja, und ein Glück hat sich das auch ein bisschen beim Fernsehen geändert. Also bis vor ein paar Jahren war das wirklich noch, es war nicht gewollt. Also es war wirklich, okay, schöne, heile Welt. Die Fernsehzuschauer wollen sich entspannen mit so einem Naturfilm. Die wollen nicht dann, wenn sie von der Arbeit gestresst nach Hause kommen, auch noch mit den Problemen des Ozeans und unseres Planeten bombardiert werden. Damit haben wir anfangs auch ganz schön gekämpft. Aber ein Glück hat sich das sehr gewandelt in den letzten Jahren. Und man kann das jetzt einfach heutzutage nicht mehr so erzählen. Man kann nicht mehr nur die schönen Seiten zeigen und so tun, als ob es die ganzen Probleme nicht geben würde. Also das kommt uns sehr, sehr gelegen, dass das mittlerweile absolut ja, aufgenommen wird, dass man halt eben nicht nur das zeigt, was schön ist und schützenswert ist und wundervoll ist, sondern auch das, was es bedroht.
Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Ich glaube, da machen wir auch bestimmt noch mal eine zweite Folge darüber, wo wir ein bisschen über Meeresschutz sprechen und über genau solche Themen, weil ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen den Blick für schärfen. Und ja, ich denke, das ist ein super Thema für eine zweite Folge, oder was meint ihr?
Eine
Ja,
sehr gute
super
Idee.
gerne. Sehr gerne.
Okay, sehr schön. Dann erzählt mir doch mal noch jetzt zum Ende der Folge hin, wo kann ich denn eure Filme anschauen? Wo finde ich euch denn?
Also die großen Filme, an denen wir in den letzten 2 Jahren gearbeitet haben, die langen Filme, die sind gerade alle so in den letzten Zügen der Post-Production und die laufen dann ab wahrscheinlich Ende des Jahres im deutsch-europäischen Fernsehen. Also wir haben einen Film gemacht über Kelpwälder in Kalifornien und Seeotter. Wir haben einen Film gemacht über Timor-Leste. Ganz tolles, unbekanntes Land nördlich von Australien. Dann ein großer Zweiteiler über die Philippinen. Das sind alles Filme, die werden jetzt gerade fertig und laufen dann Anfang nächsten Jahres oder Ende diesen Jahres im Fernsehen. Genauso auch mehrere Kurzfilme für die guten Nachrichten vom Planeten. Also da einfach mal die Augen offen halten. Oder wenn man es nicht verpassen möchte, wir sind natürlich auch auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf YouTube und so weiter und informieren dann natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle, wenn die Filme fertig sind und im Fernsehen laufen.
Genau, und unsere Kurzfilme, die nehmen wir und packen die eigentlich direkt für jedermann online. Also da könnt ihr gerne auf unser Instagram, YouTube gehen, The Jetlagged, und da könnt ihr euch die alle anschauen.
Und um es euch noch ein bisschen einfacher zu machen, verlinken wir euch natürlich alle Links von den beiden in der Infobox, wenn ihr das gerade auf YouTube anschaut und wenn ihr den Podcast gerade auf allen Podcast-Plattformen streamt, dann natürlich auch hier in den Shownotes. Und dann könnt ihr mal ein bisschen schauen, was die beiden so gezaubert haben unter und über Wasser, oder?
Ja, bitte gerne.
Und ich sage herzlichen Dank, Claudia und Hendrik, dass ihr heute bei mir im Podcast wart. Es war mir ein Fest.
Vielen, vielen Danke.
Danke, Caro.